Liebe Gemeinde, ich freue mich, heute bei euch hier predigen zu dürfen. Ich habe das Thema genannt, der andere Aberglaube. Also es geht mir heute Morgen nicht darum, was passiert, wenn am Freitag, dem 13. eine schwarze Katze über deinen Weg läuft. Es gibt ja Menschen, die sagen, dann passiert ein Unglück. Aber ich vermute mal, von der Sorte sind nicht so viele heute Morgen hier. Wir haben den Text gehört, nach der Übersetzung von Hoffnung für alle. Wir leben heute in einer Zeit, wo die Welt auf dem Kopf steht. Es vergeht kein Monat, wo wir nicht neue, schreckliche Nachrichten hören. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verfolge die Nachrichten, die Tagesnachrichten, sehr interessiert jeden Tag. Mir stockt der Atem, aber ich weiß, das ist der Stoff zum Beten. Ja. Iran, Libanon, die ganzen Länder in der Golfregion, die mit betroffen sind, Israel, Gaza und so weiter und so weiter. Das große Geschehen fordert uns sehr heraus. Und ich kenne eine ganze Reihe Leute, die sagen, ich kann es mir nicht mehr anschauen, es macht mich fertig. Kann ich mir gut vorstellen. Nicht jeder kann damit gut umgehen. Aber wenn wir es etwas persönlicher nehmen, wir leben auch persönlich in sehr herausfordernden Zeiten. Alles geht so schnell, dass man gar nicht immer mitkommt, sich auf alles Verändernde so schnell einzustellen. Forderungen, die an uns gestellt werden oder Vorwürfe am Arbeitsplatz, im Studium, in der Familie. Ich glaube, das passiert sehr schnell. Du hast oder warum hast du nicht? Und dann klingt ein Unterton mit. Wir erleben auch Widerstand. Und ich kenne einige, die sagen, ich erlebe Widerstand, weil ich an Jesus glaube. Und wir leben nicht in einem Land mit schwerer Verfolgung. Wir leben in einem freien Sozialstaat. Aber Christsein ist nicht gerade in der Gesellschaft. Wir leben Ignoranz. Wir sprechen mit Leuten, wir suchen jemanden, wo wir unser Herzensanliegen rüberbringen können. Wir ernten Ignoranz. Aber nicht nur. Gott sei Dank sind auch Menschen offen. Und wir wissen, dass heute die Anzahl der verfolgten Christen in der Welt höher ist denn je. Unvorstellbare Zahl. Hat die Zahl von 360 Millionen bekannt gegeben. Das ist ja eine unvorstellbare Zahl. Deutschland hat 80 Millionen, 82 Millionen Einwohner. Ja. Also andere erfahren vielleicht Überforderung, gerade im Beruf. Andere haben Zweifel an sich selbst, leben unter Selbstanklage oder mit dem Gefühl, dem Anspruch des Lebens und Glaubens nicht mehr so ganz gerecht werden zu können. Ihr könnt euch was aussuchen. Wir sind bedrängt. Und jetzt kommt das Erste. Das war in der Hoffnung für alle etwas anders übersetzt. Der Luthertext hat viermal das große Aber. Wir sind bedrängt, aber nicht erdrückt. Ratlos, aber nicht verzweifelt. Diese Worte tragen eine Kraft in sich, die nicht menschlich ist. Denn das wäre ja so, als wollte man sich an dem Schopf aus dem Sumpf ziehen, so wie Münchhausen. Das gelingt nicht. Natürlichen Standhaftigkeit, zu der Menschen von sich aus nicht fähig sind. Unser Wille würde nicht ausreichen, und wenn er noch so stark ist, sondern die Quelle ist die Kraft Gottes. Hier ist die Rede vom Schatz in einem zerbrechlichen Gefäß. Wollen wir jetzt auf Schatzsuche gehen? Wo ist der Schatz? Das ist natürlich was Tolles für Jungschar, für Sommerlager, ja? Wo wo ist der Schatz verborgen? Ja? Wo ist er? Unter dem Stuhl klebt ein Zettel. Ist der Hinweis drauf? Oder er klebt sogar da. Wo ist der Schatz in dir? Wo ist der Schatz in dir? Ich sehe kein rotes Licht leuchten, auch kein gelbes. Verborgen, verborgen. Und doch da, der verborgene Schatz. Das klingt ja wirklich wie das Thema eines Kindercamps. Machen wir auch. Aber es geht hier natürlich um den größten Schatz, den es überhaupt gibt im Universum. Dieser Schatz hat einen Namen. Jesus Christus. Er nicht mehr als Mensch. Das ist der größte Schatz, den es geben kann. Und weil er nicht mehr als Mensch leibhaftig hier ist, da würde er auch nicht reinpassen, ja? Aber als Geist, im Geist lebt er in uns, in jedem, der sein Leben einmal Jesus anvertraut hat. Also wenn du irgendwann mal in deinem Leben dieses bewusste Ja zu Jesus gesagt hast, ich übergebe mein Leben Jesus, ich brauche von ihm Vergebung meiner Sünde und Schuld und ich will, dass er mein Herr, mein Retter und mein Herr wird. Und von da an lebe ich unter seiner Herrschaft und nach seinem Willen. Ihr Lieben, das ist das Größte, was es gibt. Von dem Tag an, als ich damals 15 war, hat sich mein Leben verändert. Ist schon eine Weile her. Aber seitdem ging es nur noch straight mit ihm. Natürlich kenne auch ich Auf und Abs im Glaubensleben. Ja, das ist normal. Wir sind ja Menschen. Wir haben Gefühle. Es läuft nicht alles nach Wunsch. Also dieser Schatz. Und dann ist da die Rede von einem tönernen Gefäß. Schade, ich habe vergessen, meins mitzubringen. Aber ihr habt ja alle Fantasie, ja? So ein schönes Tongefäß hat fast jeder zu Hause irgendwo stehen. Eine Vase, ein Topf, irgend sowas, ja? Das war damals aus dem Leben gegriffen. Paulus hat sich der Bilder bedient, die die Umwelt hergegeben hat. Wenn man ein solches Tongefäß irgendwo angeschlagen hat, aus Versehen, dann konnte man ziemlich sicher sein, dass da ein Riss drin war. Oder vielleicht ist es auch ganz kaputt gegangen. Es gibt ja heute Bilder, wo Gefäße Risse hatten und die Risse werden mit Gold ausgefüllt. Habt ihr schon mal gesehen, ja? Und dann sind die schöner als vorher. Dann guckt man mehr auf das Gold als auf das ursprüngliche Gefäß, weil das leuchtet. Das hat so etwas ganz Anziehendes. Also das zerbrechliche Gefäß ist der Vergleich mit unserem Leben. Unser Body, unsere Seele sind sehr zerbrechlich. Gibt es irgendjemanden hier, der noch nie in seinem Leben krank war? Null, 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 null. Ich sehe keinen. Dann seid ihr normale Menschen. Also, wir sind sowohl körperlich als auch besonders an unserer Seele empfindlich. Da sagt einer ein schräges Wort gegen uns und man ist getroffen. Da macht einer eine blöde Bemerkung über uns und wir merken, das kann ich nicht einfach so abschütteln. Ja. Das trifft da irgendwo in eine zarte Stelle der Seele hinein. Man wird übersehen, man wird nicht begrüßt. Okay, das sind die Kleinigkeiten, ja? Damit haben wir ja längst gelernt, umzugehen, denn wir leben noch nicht im Himmel, sondern immer noch auf dieser Erde. Und da geht es ziemlich rau zu, oftmals. Bis auf die, die ganz vorsichtig miteinander umgehen. Aber dann müsst ihr spätestens ins Büro gehen, in die Schule, auf die Straße, ins Geschäft, irgendwo hin und schon ändert sich die Atmosphäre. Also, das Großartige ist, dass wir nicht alleine sind in diesem Leben, sondern dass Jesus nicht nur mit uns ist, sondern in uns ist. Hier sehe ich lauter Gefäße, in denen Jesus ist. Woran sehe ich denn das? Na, ich glaube das einfach mal. An euren leuchtenden Augen. Also, in uns. Das klingt jetzt so ein bisschen arg altmodisch, ja? In unserem sterblichen Leib steht irgendwo geschrieben in der Bibel. Zumindest ist das die Luthersprache, ja. Also wir wissen ja, Das Leben wird 70, 80, inzwischen 90 Jahre. Die Bibel muss man jetzt noch um 10 Jahre addieren, also das Alter. Und dann Ende. Ende dieser irdischen Lebenszeit. Und in dieser irdischen Lebenszeit entscheidet sich natürlich alles, wo wir anschließend sein werden. Also, die Kraft des auferstandenen Christus ist in jedem Menschen, der ganz bewusst als Christ lebt. Das Entscheidende ist nicht, wie stark wir sind, wie stabil unser äußeres Gefäß ist oder wie schön wir sind. Das ist nicht entscheidend. Das ist ja sowieso vergänglich. Ja? Entscheidend ist die Schönheit. Gott offenbart seine Kraft nicht trotz unserer Schwachheit, sondern durch unsere Schwachheit. Geistlich gesehen ist das ein Paradox. Je bewusster wir unsere Schwäche annehmen, je mehr Raum hat die Kraft des Geistes in uns. Wie oft sagt jemand, ich kann nicht. Ich kann meinen Dienst nicht ausführen. Ich fühle mich so schlecht oder ich fühle mich so schwach, ich schaffe das nicht. Aber andere sagen, es geht mir nicht gut. Herr Jesus, aber ich nehme jetzt deine Kraft in mich hinein. Ich nehme sie auf, ich empfange sie heute neu. Und plötzlich ist die Kraft wieder da. Man steht wieder auf festen Füßen, hat wieder eine klare Stimme trotz Erkältung und kann sprechen, leiten, Inhalte weitergeben, was auch immer. Also das ist jetzt nicht unbedingt für jede Situation von Krankheit oder von Infekt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Viele verstecken sich hinter, es geht mir nicht so gut und verweigern damit auch manchmal Verantwortungsübernahme. Ja? Aber dieses total enge Leben mit Jesus im Alltag hilft uns sehr zu überwinden. Paulus beschreibt hier vier Gegensatzpaare. Also im Gegensatz zur Hoffnung für alle hat Luther nicht drei, sondern vier. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir werden nicht erdrückt. Da kann einer noch so gedrückt und geschoben werden. Er bleibt er selbst, innerlich unverändert. Wir sind ratlos, aber nicht verzweifelt, verfolgt, aber nicht von Gott verlassen. Das Wesentliche. Menschen sind sowieso nicht immer da. Aber die permanente Gegenwart Gottes in unserem Leben, das ist der Anker. Daran können wir uns festhalten, darauf können wir felsenfest vertrauen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Da spricht Paulus aus seiner eigenen Erfahrung. Was haben die mit ihm nicht alles angestellt? Der musste schwer unten durch. Aber er stand im Glauben senkrecht. Also, ich spreche hier gerne von den vier großen Aber, auf die alles ankommt. Und das ist die Realität in unserem Leben. Ihr Lieben, ich will euch heute herausfordern, dass diese vier großen Aber eure tägliche Widerstandskraft wird. Bedrängnis und Hoffnung. Leiden und Leben, Kreuz und Auferstehung, immer beides zugleich. Im Leben hat alles eine Spannung oder sagen wir zwei Pole. Wenn es nur einen Punkt gibt, bedeutet das Tod. Ist ein Stoff zum Nachdenken. Der Apostel Paulus verklärt das Leiden nicht. Er leugnet es aber auch nicht. Er setzt das göttliche Aber dahinter. Das bedeutet für uns, die Not mag, die steht nicht da oben geschrieben, ich kenne deine gegenwärtige Not nicht. Das ist auch gut so, ja? Die steht nicht da oben geschrieben, leuchtet nicht hell auf, das wäre schrecklich. Ja? Wie würden wir uns dann begegnen? Aber da innen drin mag sie sein. Vielleicht hast du Probleme an deiner Arbeitsstelle. Vielleicht ist dein Arbeitsplatz in Gefahr. Vielleicht hast du ihn sogar verloren. Da wurde etwas wegrationalisiert. Oder man hat dir das Angebot gemacht, in den Vorruhestand zu gehen. Mit anderen Worten, auf nette Weise wollte man dir beibringen, dass du gehen darfst oder musst. Andere haben es im gesundheitlichen Bereich. Kein Mensch ist gesund. Es gibt, glaube ich, keine Gemeinde, in der es nicht irgendwann jemanden gibt mit der schweren Diagnose Krebs oder einer anderen schweren Diagnose. Langzeitkranke, das ist heute normal. Es breitet sich ja alles immer weiter aus. Was sagen wir dann? Ende, Kopf in den Sand, hoffnungslos? Natürlich nicht. Da kommt das Aber. Ich bin krank, aber ich habe einen Herrn, an dem ich mich festhalten kann. Aber ich habe eine Gemeinde, die für mich betet. Aber ich habe einen lieben Menschen an meiner Seite, der treu ist, der mit mir durch dick und dünn geht. Das sind die Abers, die wir brauchen. Das kleine Wort Aber könnte die ganze Welt verändern. Im Iran, darf ich mal fragen, wer aus dem Iran kommt ursprünglich? Das habe ich mir gedacht, dass ein paar hier sind. Im Iran wächst die Gemeinde Jesu am allerschnellsten. Dort ist die größte Erweckung weltweit. Die Untergrundkirche im Iran ist so groß und so geistlich, so stark. Ich glaube, dass sie die Geschicke ihres Landes mitbestimmen. Unsichtbar, aber mit geistlicher Power. Ich war vor kurzem in Pakistan. Da sagte mir ein Pastor, er ist verbunden mit allen muslimischen Ländern, und er sagte: Margret, ich will dir eins sagen oder mitteilen. In der muslimischen Welt haben wir 67.000 Fürbitter für Deutschland, die jeden Tag für Deutschland beten. Da haben meine Augen geleuchtet. Das sagt mir ein pakistanischer Pastor, und die sind da so vernetzt, in der muslimischen Welt, die Christen miteinander, die haben auch ihre Konferenzen, auch ihre Leitertreffen, auch ihre großen Gebetskonferenzen. Da, wo es möglich ist, ja, dann weicht man eben in ein anderes Land aus, wo es geht. Und das sind starke Fürbitter. Ehrlich gesagt, ich glaube, die sind stärker als wir hier in Deutschland. Also, die Not ist real, aber sie hat nicht das letzte Wort. Gott schreibt die Geschichte da weiter, wo im Moment nur Trümmer zu sehen sind. Ich muss jetzt hier keine Beispiele aufzählen, die habt ihr selber vor Augen. Wir haben das Massaker in Suweida im Süden von Syrien sehr intensiv miterlebt, weil wir helfen konnten und unsere Leute alle beschützt blieben. Und wir haben die Gräuel in Latakia, eine Stadt in Syrien am Meer, erlebt, wo so viele Alawiten getötet wurden. Und viele sind geflohen in den Libanon. Und jetzt können wir ihnen helfen. Jetzt können wir ihnen dienen. Ich möchte euch ein Beispiel sagen von einem jungen Mann. Er heißt Abed. Abed el-Karim Mohammed el-Hussein. Wir haben ja immer solche Namen, ja? Aber es klingt irgendwie in meinen Ohren sehr spannend. Also, ich sage einfach Abed zu ihm. Ein junger Mann, die Familie aus Idlib. Ist jemand aus Syrien hier? Ja. Runja. Aus Idlib, also ganz oben aus dem Norden, eine Region, wo die Christen sehr stark, besondere Krankheit, eine seltene, die Glasknochenkrankheit. Wer kennt es? Oh, das sind ja viel mehr, als ich dachte. Abed war der Erste, den ich kennenlernte. Als er zu uns kam als Patient, zu unserem Kinderarzt, war er maximale Länge gemessen 1,10 Meter. Damals war er 16. Er hatte eine akute Geschichte, darin konnte ihm geholfen werden. Ich wurde gerufen, ich sah ihn und es erbarmte mich. Und ich habe sofort gedacht, dem müssen wir helfen. Er wurde selbstverständlich getragen auf den Armen seines Vaters. Ja. Was ist das für ein Gefühl für einen 16-Jährigen, wenn er getragen wird? Oder jetzt ist er 20, wenn er getragen wird. Er kann noch nicht mal sitzen. Ich habe sofort angeordnet, dass wir eine Sonderausfertigung eines Rollstuhls für ihn besorgen. In der Nähe der Stadt, in Arc-en-Ciel, das ist eine Einrichtung für Behinderte, mit einer eigenen Werkstatt, wo er liegen kann und nur der Kopf erhöht wird. Denn den Kopf kann er bewegen. Für 200 Euro. Wir haben ihm ein Handy gekauft, fast geschenkt. Und dann haben wir gedacht, wir müssen noch mehr für ihn tun. Wir haben ihm ein Handy gekauft. 3-Jahres-Vertrag gleich dazu. Kurz gezeigt, wie es geht. Und er war überglücklich, überglücklich. Und seitdem bin ich jetzt seit 4 Jahren mit ihm über WhatsApp in Kontakt. Ich schicke ihm Links für arabische Botschaften, für arabischen Lobpreis. Ich habe ihn connected mit der Gemeinde. Inzwischen ist er gut in Englisch. Wir können alles über Englisch machen. Ich ermutige ihn immer wieder. Ich habe ihn interviewt darüber. Ich habe seine Geschichte jetzt aufgeschrieben, die in unserem ersten Buch demnächst veröffentlicht wird. Das ist richtig schön. Also, Abed kam jetzt wieder im Oktober und er wollte direkt zu mir. Und er fragt mich, Margret, kann ich auch so gerade Arme und Beine bekommen wie ihr alle? Puh, was für eine Frage, ja? Nach dem Motto, könnt ihr irgendein Wunder tun? Ein großes Wunder? Also ich musste erst mal Luft holen, hab gedacht, was sage ich ihm jetzt? Und dann habe ich geantwortet, Abed, ich habe nicht den Glauben, dass Gott deine Arme, also deine Knochen streckt. Und ich finde in der Bibel auch kein Beispiel davon. Ich weiß nicht, ob das eine Ausrede war. Diesen Glauben, da war ich ganz... Beispiel gibt es nicht, aber Gott hat natürlich, hat ja Tote auferweckt. Aber für ihn habe ich nicht diesen Glauben, da war ich ganz ehrlich. Ja? Ich habe gesagt, aber, und jetzt kommt's. Aber Gott hat dir einen klugen Kopf gegeben und gesunde Hände. Und das ist dein Aber. Du kannst lernen. Er hatte vorher gesagt, meine Eltern werden immer älter. Meine Mutter kann mich schon nicht mehr tragen. Und ich möchte von ihnen unabhängig werden. Ich möchte einen Beruf lernen, sodass ich mein eigenes Geld verdienen kann. Ich möchte reisen. Ich möchte nach Deutschland kommen. Ja, schöner Wunsch, ne? Also, und dann habe ich ihm gesagt, was ist dein Interesse? Wir hatten einen Talk und er möchte Programmierer werden. Und ich glaube, er wird dafür fähig sein. Wir werden dieses Aber bestärken. Aber du bist nicht deiner Krankheit erlegen. Aber du hast eine Begabung. Aber du kannst schreiben, du kannst lesen, du kannst sprechen, du kannst hören. Und das, was du hast, was funktioniert und gesund ist, das kannst du einsetzen. Wenn du auch nicht die Kräfte hast wie ein gesunder Mensch. Aber dir ist vieles möglich. Ich ermutige ihn jetzt immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und er hat sich 1000-mal bedankt für das, was Himmelsperlen für ihn getan hat. Im Oktober haben wir ihm einen Laptop geschenkt, also ein richtiges Notebook. Und er hat auch Hilfe bekommen, damit er den Zugang findet zu den Tools, um Programmierer zu werden. Also, ihr Lieben, im Lobpreis war vorhin vom Perspektivwechsel die Rede. Ich würde sagen, auf den Fokus kommt es an. Und wenn der Fokus Jesus ist, in allen Lebensumständen, wenn der Fokus Jesus ist, dann kommen wir raus aus den Niederungen, aus den Depressionen, aus den Selbstzweifeln, aus den ich kann nicht, ich habe keine Lust, kann andere machen, ich schaff's nicht und was auch immer. Ja. Petrus, das war ja eigentlich ein ganz forscher Kerl, ne? So zur Zeit Jesu. Dann kommt Jesus auf dem Wasser daher. Petrus denkt, es ist ein Gespenst und dann redet er mit ihm und dann merkt er, okay, das ist ja wirklich Jesus. Oh, und er guckt auf Petrus, raus aus dem Boot, komm mir entgegen. Oh, und er guckt auf Petrus, auf Jesus, er guckt auf Jesus und er kann laufen. Und dann guckt er auf die Wellen. Und was passiert? Gluck, 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 gluck und er ist untergegangen. Der Fokus ist entscheidend. Kann man auf dem Wasser laufen? Eigentlich nicht. Dieser Text macht deutlich, bei Jesus ist kein Ding unmöglich, aber es kommt auf die Blickrichtung an. Ich glaube nicht, dass wir dazu berufen sind, auf dem Wasser zu gehen. Was hätte das für einen Sinn? Ja? Alles braucht schon auch einen Kontext, in dem es sinnvoll ist. Wer auf Jesus schaut, verliert seine Angst. Auch wenn der Sturm nicht aufhört. Wer auf Jesus schaut, wird verändert in seinem Denken, in seinen Einstellungen und dadurch auch in seinen Handlungen. Jesus kann in jeder Situation, sondern weil die Perspektive richtig ist. Jesus kann in jeder Situation die Kraft geben und die Veränderung schaffen, die wir brauchen. Das hat was mit unserer Abhängigkeit von Jesus zu tun und mit unserem Gebet. Ihr Lieben, das Wort überwinden ist ein ganz starkes Wort. Überwinden, überwinden, überwinden. Es hat mich erinnert an das alte Lied, das ich als Jugendliche in meiner Jugendgruppe zu Hause gesungen habe. Also diejenigen, die so aus meinem Jahrgang kommen, plus minus. I shall overcome, I shall overcome, I shall overcome someday. Damals in dem Rassenkonflikt in den USA, da haben die Schwarzen das gesungen ohne Ende. We shall overcome. Können wir singen, ne? Kriegen wir hin? We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. A cappella, geht auch. Also, wir werden überwinden eines Tages, ja. Daran haben die festgehalten. Ich habe mir das in der Jugendgruppe unzählige Male gewünscht. Unzählige Male, lasst uns das singen. Wir haben es geträllert. Ihr Lieben, überwinden ist kein Triumphzug. Es ist gelebte Treue. Es ist gelebte Nachfolge Jesu. Stimmt es? Stimmt er mir zu? Danke. Einige sind mit mir. Überwinden bedeutet dranbleiben, treu bleiben, nicht aufgeben. Selbst wenn alles dagegen spricht. Manchmal sagen alle anderen, das bringt nichts. Hör auf, lass es sein. Aufhören. Dann sag ich dir, never give up. Never, never, never give up. Ich kenne so Situationen. Da haben mir Leute gesagt, nein. Kleines Zeugnis. Reise nach Pakistan war geplant. Wir haben vorher gebetet, sehr gebetet. Das war diese turbulente Zeit. Und ich habe gesagt, Herr, ist es dran, dass wir als Team jetzt nach Pakistan fliegen, vor ein paar Jahren. Und ich hatte die Gewissheit in meinem Herzen, die Gewissheit, die nur der Heilige Geist geben kann, wir sollen reisen. Wir haben online unsere Pakistan-Visa beantragt. Die Antwort ließ auf sich warten. Zwei Wochen vorher, eine Woche vorher, die Teilnehmer kamen aus Berlin, aus Göttingen, aus Marburg, aus Alzey und zu zweit waren wir aus Frankfurt. Also die waren nicht alle vor der Haustür. Ja? Ich wohne in der Nähe von Frankfurt. Aber die anderen hatten weitere Anreisen und besonders die aus Berlin. Eine Woche vorher kein Visum. Zwei Tage vorher kein. Ich sagte, wir reisen. Und alle natürlich meldeten sich, Margret, was machen wir? Ich sagte, wir reisen. Wir fliegen. Blieben wie vereinbart. Am Tag vorher kein Visum. Wir treffen uns morgen früh um 7 wie vereinbart. Alle kamen. Alle guckten mich etwas zweifelnd an. Hast du eins? Nein. Qatar Air, der Schalter, viele checkten ein und fragten uns, sie waren vor uns, wollen sie nicht? Nein, wir wollen nicht, wir können nicht. 7 Minuten, bevor der Counter geschlossen hat, hatte ich auf dem Handy das Visum. Und dann ging das zack, 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 einer nach dem anderen. Christoph, einer aus unserer Gruppe, sprang in die Luft und rief in die Flugzeughalle hinein, Halleluja! Gott kommt oft spät, aber nie zu spät. Und wenn wir eine Gewissheit im Herzen haben, die uns nur der Heilige Geist geben kann, ja, dann können wir dieses göttliche Aber. Aber ich gehe trotzdem zum Flughafen, aber ich packe meinen Koffer. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich sage bewusst, wenn du die Gewissheit in deinem Herzen hast, es wird geschehen, dann geh und lass dich nicht aufhalten von Menschen. So habe ich etliches erlebt. Ich bin ohne Visum nach Syrien bei meiner ersten Reise, habe alle meine Leute gefragt, meine Freunde, meinen Hauskreis und alle sagten, Margret, nein, es ist Krieg. Du kannst jetzt nicht nach Syrien fliegen. Das solltest du lassen. Aber ich hatte die Gewissheit in meinem Herzen und bin ohne Visum geflogen und Gott hat mich reingebracht. Also das ist dieses Aber, dieses göttliche Aber, dass wir von Gott empfangen können und dann bewusst sagen und leben. Sagen ist easy, ja? Aber es dann auch leben im Vollzug. Also, in Philipperbrief steht, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das Gleiche. Ich vermag alles, wow, das ist ein Wort, alles. Nicht bescheiden, ne? Gar nicht bescheiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ihr Lieben, das ist mein Lebenszeugnis. Sonst wäre ich heute gar nicht hier. Aber das zu erleben, wenn wir ihm felsenfest vertrauen, ist einfach eine großartige Sache. Wenn Paulus von irdenen Gefäßen spricht, dann meint er nicht nur unsere Begrenzung, sondern auch unsere Zerbrechlichkeit. Ich habe das schon gesagt, Jesus kennt die Bruchstellen in unserem Leben. Die Enttäuschungen, die Verletzungen und auch die schmerzhaften Verluste. Aber gerade da hindurch wird die Kraft Gottes umso stärker erfahrbar. Und damit komme ich zum Schluss. Manchmal führt Gott uns in Situationen, wo wir das Gefühl haben, ich kann nichts mehr festhalten. Kennt ihr sowas? Lebensplanung. Wochenplanung. Ich kann es nicht festhalten. Mir zerrinnt es zwischen den Fingern. Passieren Dinge, die das alles irgendwie vereiteln wollen. Wenn wir dann in einer Erde gehalten, ich kann es nicht festhalten, aber ich werde gehalten. Ich werde gehalten von dem lebendigen Gott. Ich habe festen Boden unter den Füßen. Ich stehe auf einem Felsen, also das glaube ich keiner, aber im Glauben, ja? Im Glauben. Das ist das Geheimnis. Zerbrochen und doch getragen. Sterbend und doch lebendig. Das ist die Einladung, die ich euch heute mit meiner Predigt weitergeben will. Wenn du in irgendeiner Situation bist, die negativ gepolt ist, bleib nicht dabei stehen. Wenn du sagst, ich bin zurzeit sehr schwach, ob jetzt körperlich oder auch innerlich, sehr schwach. Dann kannst du sagen, aber ich halte fest an der Kraft Gottes in mir. Wenn du sagst, ich stehe in einer Herausforderung, die macht mir Angst, dann kannst du sagen, aber mit dem Blick auf Jesus gehe ich durch. Das sind die Momente, wo unsere geistlichen Muskeln stark werden. Also natürlich nicht die, ja, aber wo unsere Glaubensmuskeln stark werden. Wo wir Jesus erfahren als den, der der Überwinder ist in uns. Das lässt uns erfahren, mit Gott ist kein Ding unmöglich. Wirklich kein Ding unmöglich. Ich nehme an, ihr betet auch für Deutschland. Ich war in dieser Woche beim Rundentischgebet. Da sind etwa 80 Gebetsbewegungen aus Deutschland zusammen. Und wir hatten Besuch aus Schweden. Also Frankreich hat angefangen, dann England, dass sich unter der jungen Generation eine richtige Erweckung ausbreitet. Und Schweden ist jetzt das nächste Land gewesen. Ja. Es überzieht Schweden. Die haben uns Dinge erzählt, es ist sagenhaft. Ein junger 24-jähriger Pastor, er sagt, er ist der jüngste Pastor in ganz Schweden, erlebt, die Gottesdienste sind übervoll, viele Menschen kommen zum Glauben, sie haben prophetische Worte über Deutschland ausgesprochen, sie haben für uns gebetet und es war eine so starke Salbung da, eine so starke Kraft Gottes, dass viele oder vielleicht auch alle, verändert mit mehr Glauben, wieder nach Hause gegangen sind. Also, wenn wir sagen, ich habe schon jahrelang da und dafür gebetet, aber es ist noch nicht viel passiert, dann sag heute, ich bete weiter, weil ich erwarte, dass Gott die Erhörung schenken wird. Aber Gott kann antworten und Gott wird handeln. Mein Schlusswort, Johannes 16, Vers 33. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Tut uns gut, ne? Wenn er sowas sagt. Aber, schon wieder ein Aber. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er ist uns vorausgegangen. Wir laufen hinterher. Amen.